Hi, hier Steffi. Ich spreche heute mit David Zabel darüber, wie man es hinkriegt, hauptberuflich auf dem Schulhof zu bolzen und was das mit Rassismus zu tun hat. Über die älteste Videothek der Welt und über drei Filme, die jeder gesehen haben muss. Dave, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Schön, ich freue mich auch.
Schön, dass das geklappt hat heute.
Ja, toll.
Für dich ist das ja überhaupt total einfach hier mit Mikro und so. Du bist Moderator manchmal im normalen Leben und nebenbei.
Ja, genau. Im normalen Leben als Nebenberuf bin ich Moderator, mache sehr viele Veranstaltungen in den Sparten Politik, Kunst, Kultur und Soziales.
Du bist mir total das erste Mal so richtig aufgefallen, das war im Staatstheater, als Rahmenwerk den Kulturförderpreis bekommen hat. Mhm. Und ihr müsst euch das so vorstellen, die Bühne war so ganz schwarz und dann wurde sie plötzlich angeleuchtet und dann schwebte eine ganz, ganz große Rahmenwerkschaukel von der Decke runter und du saßt da drauf wie so eine Lichtgestalt. Also du bist da irgendwie so wie eine Erscheinung aufgetaucht und ich dachte,
ja, genau.
Wer ist der Typ? Wie spannend ist das denn? Und die Moderation war auch noch gut.
KVG-Chef Thorsten Ebert dürfen wir nicht vergessen.
Genau, ihr saßt zu zweit auf dem Schaukel, zwei Lichtgestalten. Ja.
Ja, richtig, klar. Es war auch sehr angenehm mit Rahmenwerk sind Freunde von mir, kann man ja auch ganz klar so sagen. Ich habe mich total geehrt gefühlt, dass sie mich gefragt haben. Ein tolles Setting, natürlich eine außergewöhnliche Idee, weil eine normale Laudatio kommt halt nicht in die Tüte. Das wussten Thorsten und ich von Anfang an.
Habt ihr euch das ausgedacht?
Rahmenwerk hat sich das alles ausgedacht. Das ist ihr Ding, das machen sie und das machen sie am besten, glaube ich.
Ja, total. Mhm. Wie viele Meter waren das ungefähr? Was würdest du denn schätzen?
Vor dem Auftritt, bevor wir runtergelassen wurden, schätze ich es auf 6-7 Meter.
Und dann seid ihr einfach, ihr müsst euch das so vorstellen, da war überall Rauch und überall Lichter und so. Und dann kam einfach so...
Rosarot.
Rosarot beleuchtet, das war wunderschön. Dave in Rosarot beleuchtet. Und auch sonst, machst du im Leben eigentlich was, was man wahrscheinlich als Traumjob bezeichnen würde? Mhm. Du bolzt immer noch auf dem Schulhof.
Ja, ich habe es nie runter vom Schulbolzplatz geschafft. Nee, ich bin jetzt wieder da seit 2 Jahren. Aber natürlich auch Bolzplätze haben in meiner Kindheit eine Riesenrolle eingenommen. Also ich war das klassische Kind, aus Wernigerode im Harz komme ich, Sachsen-Anhalt ursprünglich. Und das war tatsächlich so Rucksack in die Ecke, Bolzplatz und am Wochenende kurz zum Mittagessen nach Hause und dann abends in die Badewanne, weil man auf Asche gespielt hat und die offenen Knie und dann hat gejault.
Ja. Das ist wirklich, was man als Mädchen übrigens nicht kennt. Ne?
Also leider.
Das heißt, du arbeitest für die Streetbolzer und für die Ganztagsbolzer.
Richtig, genau.
So, was müssen wir uns da vorstellen? Was machst du, also das hauptberuflich zu machen, ohne Geld zu verdienen, wäre komisch. Also das langfristig zu machen, zwischendurch mal wäre okay. aber du machst das so richtig hauptberuflich. Erzähl mal, was sind die Streetbolzer und die Ganztagsbolzer?
Genau, also Streetbolzer ist eine soziale Organisation hier aus Kassel. Wir machen Straßenfußballpädagogik und Medienpädagogik und kämpfen damit gegen Rassismus, Ausgrenzung und natürlich wollen wir auch die Kinder sportpädagogisch bilden. Ne? Wir spielen kein Fußball mit den Kids, sondern Straßenfußball. Wir holen die Kids da ab, wo sie sind. Und das hat sich am Anfang, vor 10 Jahren, als der Verein gegründet wurde, als das Projekt anfing, damals noch eine Abteilung von Dynamo Windrad, war das Ansinnen halt auch einen Raum zu finden für junge Menschen, die in diese Struktur Fußballverein nicht reinpassten.
Warum passen die da nicht rein?
Ein Fußballverein ist sehr, sehr deutsch und sehr hierarchisch strukturiert. Und wenn du ungeputzte Schuhe hast oder unpünktlich zum Training kommst oder eine gelbe oder rote Karte kriegst, also wenn du pädagogischen Nachholbedarf hast, fällst du da oftmals durchs Raster. Fußball und Leistungssport im Generellen können eine unheimliche pädagogische Wirkung entfalten, ohne Frage. Aber Leistungssport ist immer noch in erster Linie Leistungsprinzip. Also je besser und je besser du dich integrierst und auf die Strukturen einlassen kannst, desto schneller kommst du rein.
Allerdings, du quasi in die Struktur reinpasst und dadurch weiter gefördert wirst.
Wir wollen es niedrigschwelliger machen und bei Streetbolzer kannst du ohne Mannschaft hinkommen, kannst mit deinem Cousin, deiner Cousine, deinem Onkel hinkommen, was weiß ich, junge Erwachsene, die sich allein durchs Viertel bewegen können, Jugendliche, die können zu unseren Turnieren und die sind auf allen Bolzplätzen in Kassel.
Ja.
Und wir wollen damit
auch... Und ihr organisiert ja Turniere quasi immer?
Genau. Die Kinder, die bei uns Verantwortung übernehmen im Projekt, die verwalten und organisieren die Turniere größtenteils.
Selbst,
eigenständig. Und wir haben auch eine Mediengruppe, das Medienprojekt Streetbolzer TV, hat auch den Fußballbildungspreis 2015 gewonnen und das war so unser Durchbruch, weil jetzt machen wir es hauptberuflich, also wir haben 2,5 hauptberufliche Menschen bei uns beschäftigt, aber wir haben das natürlich 8 von 10 Jahren gemacht, ohne Geld dafür
einfach
zu kriegen.
Einfach, weil ihr das Projekt gut findet und das wichtig findet und Bock drauf hattet.
Ja, ich sag's immer wieder, das ist etwas, ganz viele haben krasse Erfahrungen mit Rassismus gemacht in Bezug auf Fußball. Also auf dem Fußballfeld Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Meine Kollegin von Streetbolzer genauso. Und genauso ging es mir natürlich mir. Meine härtesten Anfeindungen, die ich gekriegt habe, waren auf oder neben dem Fußballplatz. Das hat immer mit Sport zu tun gehabt. Und für mich macht es total Sinn, jetzt mit etwas, was ich total liebe, etwas zu bekämpfen, was ich hasse. Ne? Ja. Also das ist, macht für mich total Sinn und erfüllt mich auch. Also weil du sagst, Traumjob, das trifft auf das Streetbolzer-Ding zu. Hätte ich das meinem 16-Jährigen ich gesagt jetzt, dass ich mit Fußball, Straßenfußball, mit Jugendlichen und Kindern mein Geld verdiene.
Ich hätte auch schon dem 8-Jährigen ich.
Ja, oh, auf jeden Fall. Ja. Das wäre toll gewesen. Aber es ist natürlich, sehr viel Verantwortung steckt dahinter. Wir als Verein wollen uns immer weiterentwickeln. Wir setzen uns hohe Ziele. Und ich natürlich auch mit meinem Projekt Ganztagsbolzer, also Streetbolzer.
Erzähl dir mal so ein bisschen. Also das ist ja jetzt ausgelöst aus den Streetbolzern? Oder
richtig. Das ist ein Kooperationsprojekt von Streetbolzer und dem Amt für Schule und Bildung der Stadt Kassel. Und tolles Signal auch, dass die Stadt Kassel auch uns das ermöglicht, so ein großes Projekt durchzuziehen. Das ist wirklich, hat wirklich ein riesengroßes Volumen, beschäftigt mich Vollzeit an 4 Ganztagsschulen pro Schuljahr. Insgesamt, das Ganztagsbolzer-Netzwerk wächst jetzt an auf 10 Ganztagsschulen. Und mein Konzept ist es eigentlich, soziale Probleme, die in Schulen in Bezug auf Fußball vorhanden sind, dass ich die mit meinem Straßenfußball-Konzept, mit der Philosophie von Streetbolzer, Straßenfußball ohne Schiedsrichter, dialogbasiert.
Und das ist wichtig.
Mädchen und Jungen zusammen, ohne Altersbeschränkung. Die Kleinen eifern den Großen nach und die Großen sind Vorbilder. Und wir bilden quasi die Viertklässlerinnen aus.
Ja, erzähl mal so deinen Tagesablauf.
Also ja, genau.
Du stehst morgens auf und fährst mit dem Streetbolzer-Auto los
ja,
und
genau.
Fährst zur Schule und gehst bolzen.
Ja, oder? Schön, genau. Ja. So geht's los. Ja. Wir haben, ich fange in der Regel um 9 an, mein Kind schnell in den Kindergarten und dann um 9 Uhr stehe ich auf der Matte und dann ist ja bald auch die erste große Hofpause. Wir erinnern uns noch dran, ne? mit Freuden erwartet, nach dem Frühstück.
Ja, ich weiß noch genau, wie ich in der Schule am Rand stand und die Jungs haben immer Fußball gespielt und wir waren insgesamt nur 4 Mädchen in der Klasse, das eh schon mal schwierig ist auf dem Dorf und so.
Ja.
Und ich wollte immer mitspielen. Ich hatte aber Angst vor Bällen, das muss man dazu sagen, aber ich habe irgendwie gedacht, warum können die das zocken und warum darf ich als Mädchen nicht mitspielen? Was ist denn da eigentlich los?
Ja.
Und ich weiß es wirklich noch wie heute, wie ich an dieser einen Stelle stand und die gesagt haben, nee, du darfst nicht. Und ich dachte so, und dann durfte ich manchmal ins Tor, aber dann wurde es da abgeschossen und das war immer scheiße. Also
ja, bedauerlicherweise ist das immer noch so.
Ja, es ist
also so Bolzplätze und gerade Schulbolzplätze sind für Mädchen schwer bzw. gar nicht zugänglich. Das hat verschiedene Gründe. Die sind eigentlich auch egal, warum es so ist. Das Wichtige ist, dass es sich ändern muss. Und das Amt für Schule, Bildung, Gesundheit, Frauen und Soziales, damals von Anne Jans vertreten, jetzt durch Ulrike Gothe, die haben das natürlich auf dem Schirm. Ne? Fußball sollte für alle da sein, der Bolzplatz sollte für alle da sein. Und wenn du dir anguckst, wie viel Raum so ein Bolzplatz auch auf dem Schulhof einnimmt, dann sind das meistens 40%, die nicht für Mädchen zugänglich sind. Das ist dann schon sehr schwierig.
Ja.
Und ich finde, so eine Mädchenfußballzeit, die es an jeder Ganztagsbolzer-Schule gibt, da können die Jungs genauso viel draus lernen wie die Mädchen, glaube ich.
Das heißt, Mädchenfußballzeit, das heißt, da dürfen die zocken und die Jungs nicht?
Richtig.
Oder wie läuft das?
Ja,
die
genau.
Jungs sitzen am Rand und lachen?
Ja, Mansplaining, da siehst du dann schon so die ersten Anleihen dafür. Ohne uns, wenn wir schon nicht mitspielen dürfen, dann müssen wir das wenigstens erklären. Ja. Dabei sind die Mädels ganz oft viel weiter und unbedarfter halt, weil die Jungs gerade auch familiär ganz oft geprägt sind von diesem normalen Fußballbild, herkömmlicher Vereinsfußball, Trainer, hierarchisch, Leistung, los. Und die sind so angespannt, als würden die im Wartezimmer vom Zahnarzt sitzen und haben da so, wir wollen natürlich auch ein bisschen, dass diese Freude am Fußball, diese Unbekümmertheit, das können die Mädels denen viel besser vorleben.
Ja.
Und ich sage auch immer, guckt genau hin, aber haltet euch auch mal zurück verbal und guckt euch das genau mal an. Was passiert denn, wenn da mal ein Foul ist? Weil die Mädels sind in der Regel noch nicht so verdorben von dem Fußball, der im Fernsehen läuft.
Die wissen nicht, wie schlimm es da ablaufen kann. Aber
natürlich.
Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Bolzen tatsächlich und dem richtigen Fußball? Du hast schon gesagt, es geht beim normalen Fußball ganz krass um Hierarchien. Da ist ein Schiedsrichter.
Genau.
Wie läuft das dann ab beim Streetbolzen? Also erzähl mal, wo ist das Pädagogische da auch hinter?
Also bei uns, wir orientieren uns an dem Straßenfußball für Toleranz. Das ist ein sportpädagogisches Bildungsmodell von Street Football World integriert. Und das hat so seine Ursprünge in Südamerika, wo man gesagt hat, Jugendkriminalität muss bekämpft werden durch Fußball. Wir müssen den Jugendlichen, die sich in Raubzügen und Bandenkriminalitäten messen, denen müssen wir ein anderes Ventil geben, um zu kämpfen. Und in Kolumbien hat es ganz stark damit zu tun, dass Andrés Escobar, ein kolumbianischer Nationalspieler, bei der Weltmeisterschaft 1994 erschossen wurde, weil er ein Eigentor geschossen hat und dafür gesorgt hat, dass sein Heimatland rausflog. Und
von seinen eigenen Fans quasi.
Ja, also es war ein kriminelles Milieu, aber die Kulturschaffenden und Sozis weltweit haben sich gedacht, hey, es kann nicht sein, Fußball hat jetzt dazu geführt, dass ein Mensch erschossen wurde. Also die Kraft des Fußballs im negativen Sinne ist so stark, dass jemand mit seinem Leben bezahlen musste wegen einem Spiel. Und die richtige Schlussfolgerung war, wir müssen den Fußball positiv konnotieren.
Ich würde sagen, wenn das Kraft hinter ist, kann man ja auch ganz viel lieber
richtig
schießen.
Ja. Auf jeden Fall. Und das versuchen wir jedes Mal. Und ich finde, die Lernpotenziale beim Fußball, aus pädagogischer Sicht, finde ich, wenn ich es jetzt nur mal als Sozi bewerten kann, ist der herkömmliche Fußball, so wie wir ihn kennen im Fernsehen, ist das schwierig. Weil die ganzen Lernpotenziale für junge Menschen sind da so ein bisschen gemutet. Also wenn du keinen Schiedsrichter hast bei Street Bolzer, dann lernst du, Konflikte zu lösen.
Ja.
Und bei dem der Ausgang dir auch unheimlich wichtig ist. Mit dem Fußball zudem erreicht man nochmal Kinder, die vielleicht schon bald vom Raster heruntergefallen wären.
Mhm.
Das ist manchmal die letzte Chance, nochmal an Kinder und Jugendliche ranzukommen. Aber auch vor allem zählt es, dass man auch sowas wie Gerechtigkeitssinn lernt.
Ja.
Weil die Kinder strukturieren natürlich gerade auf den Schulbolzplätzen die Teams selbst. Und sie haben auch sehr viel Verantwortung. Und denen beizubringen, dass sie der auch nachkommen müssen, um die Teams fair aufzuteilen.
Mhm.
Das bringt Kindern unheimlich viel bei in Sachen Gerechtigkeitssinn. Und auch jede Entscheidung wird ja quasi vom Schiedsrichter abgenommen.
Mhm.
Jeder Konflikt wird entschieden und der Trainer macht die Aufstellung und eigentlich wird eigentlich alles aus der Hand der Kinder und Jugendlichen genommen. Und dafür sind wir da.
Die Verantwortung, also ihr gebt denen die Verantwortung und die lernen das dadurch.
Safe. Wie soll man sonst lernen?
Ja.
Ne? So lernt man am besten und so ein Umfeld wollen wir schaffen. Und das klappt bisher ganz gut und bei Ganztagsbolzer auch.
Das heißt, du bist aber quasi nicht der Trainer, weil das wäre ja wieder so eine Hierarchie dazwischen.
Ja, ja. Richtig? Auch Training ist ja immer Leistung und Verbessern. Das geht nicht darum. Natürlich helfen wir natürlich auch Kindern, die vielleicht noch mal ein bisschen Angst vor dem Ball haben oder noch nicht so richtig ganz geheuer sind.
Das können wir noch mal testen, ob das bei mir noch klappen kann.
Du kannst
das
gerne vorbeikommen. Königsdorf-Schule ist auch eine Ganztagsbolzerschule.
Ja.
Natürlich sind auch, wenn es eine Mädchenfußballzeit gibt, ist der Impuls vieler Jungen zu sagen, aber warum haben wir dann keine jungen Fußball, warum dürfen die immer mitspielen? Und das ist so das Erste, wo ich sage, ja, jetzt pass mal auf, ich kann dir mal erklären, warum das ist.
Ja.
Jede Zeit bis jetzt war eine Jungenfußballzeit.
Das ist wie in unserem gesamten Leben.
Absolut. Ne? Und
sagen,
ich versuche immer zu erklären, wenn man ein Ungleichgewicht hat auf so einer Waage, dann, wenn man an beiden Seiten zieht, bleibt es.
Ja.
Ne? Und deswegen müssen wir jetzt mal ein kleines Ding hergeben. Und bisher machen das die Jungs großartig mit, muss ich
sagen.
Das
heißt, aber du stehst wahrscheinlich nicht einfach nur dabei und guckst, wie die zocken, sondern da ist wahrscheinlich auch irgendwie dahinter noch irgendein Kurskonzept wie in jeglicher Art, dass sie die Grundlagen da auch verstehen und worum es eigentlich geht. Und es geht um mehr als Fußballzocken.
Genau, es soll halt multiplikativ auch angelegt werden. Wir machen auch dort, machen wir Medienpädagogik, wir drehen Filme, machen einen Podcast zum Beispiel auch.
Ja.
Der Ganztagsbolzer Podcast, der wird bald... Den werde ich über die Schulsprechanlagen streamen, weil ich finde, das ist das ungenutzteste Massenmedium in jeder Schule.
Das heißt, es läuft dann die ganze Zeit so im Hintergrund?
Es läuft zur Frühstückspause,
soll
das laufen. Und ich habe ganz viel Material schon aufgenommen. Und solche Sachen...
Da kommen dann so Tipps.
Ja, die Bolzbuddies, die jetzt schon ein bisschen erfahrener sind, ne, die ausgebildeten Viertklässler, also das ist multiplikativ angelegt. Wenn ich weggehe nach einem Jahr, soll das Projekt eigentlich alleine laufen.
Mhm.
Mit einem Mitarbeiter, mit einer Mitarbeiterin, die das weiterführt. Aber die Kids sollen das eigentlich selbst haben. Und wenn sowas läuft, dann gibt es tatsächlich so Fairplay-Tipps.
Ja.
Wenn ich ein Trainer bin, dann bin ich eher ein Fairplay-Trainer.
Ja.
Weil ich möchte eigentlich dieses überbenutzte Wort von der FIFA und so UEFA, ich meine, die sind so korrupt und nehmen das Wort Fairplay in den Mund. Das ist für mich eigentlich unverständlich. Ich möchte das wieder ein bisschen positiver konnotieren dadurch.
Du baust wahrscheinlich, also du machst das ja schon ein paar Jahre auch mit den Streetbolzern, man baut ja auch eine krasse Bindung wahrscheinlich zu den Kids auf, oder?
Ja, natürlich. Also die Young Leader, so heißen sie bei uns, Jugendliche, die dann irgendwann Verantwortung übernehmen, die sind halt zum Kicken alle gekommen. Aber manche sind geblieben, um von Mustafa Günder an der Kamera ausgebildet zu werden.
Ja.
Oder ein Schnittprogramm zu lernen. Oder fotografieren
wie
zu lernen.
Wie alt sind die jetzt so?
Ja, also meine Kids, die ich so sehr lange schon begleite, sind jetzt fast schon Mitte 20, muss man sagen. Ja, ja, also
ja, man wird selber alt, aber
ja, genau. Ja. Also die habe ich mit 12, 13 kennengelernt, ja, und die sind jetzt so 23 vielleicht. Und das ist natürlich ein ganz spezielles Verhältnis und so eine ganz bestimmte Verwurzelung. Wenn man vielleicht mal ein paar Jahre eine Ausbildung woanders macht oder so, wenn die Kids dann wieder herkommen, dann ist es, suchen sie sich ihr Feld und schauen mal vorbei und man hat schon eine Bindung aufgebaut. Mhm. Natürlich sieht man auch schwerere Schicksale, ja, klar, das geht aber allen pädagogisch tätigen Leuten, ja, so. Man schafft natürlich auch irgendwann eine professionelle Distanz auf, mhm, man muss professionell sein.
Kannst du dich irgendwie abgrenzen? Oder nimmst du es schon oft auch mit?
Ja, also man hat dann immer auch so Projekte. Mhm. Also Kinder, die zu deinen Projekten wahrscheinlich, ja, werden an jeder Schule, gibt es da immer so ein paar. Und ich bitte die Lehrer und bitte die Erzieherinnen und bitte die Pädagogin immer drum, wenn der quer fliegt, wenn der gleich von der Schule fliegt. Hatten wir schon jetzt beide Jahre sehr, sehr viele Diskussionen. Und dann sage ich, gebt mir den mit.
Ja.
Bevor ihr ihn vom Unterricht ausschließt, lasst den die ganze Woche bei mir mitfahren. Mhm. Und wir wollen an die Kinder ran. Genau das ist unsere Zielgruppe. Die Kinder, die sehr prekär aufwachsen, mhm, sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit und Ruhe brauchen, aber auch Kinder, bei denen es eben nicht so ist. Und wir wollen, dass auch Kinder in Dialog miteinander kommen und stadtteilübergreifend, genauso wie Streetbolzer das macht, wollen wir das an den Schulen natürlich auch. Ne? Dass Schulen, die noch nicht damit in Berührung gekommen sind und auch kein sozial prekäres Viertel, mhm, sind, dass die trotzdem zusammenkommen und zusammen Fußball spielen. Weil ich glaube, die sozialen Bubbles, die uns voneinander distanzieren, die werden immer größer und immer, ja, fester. Und der Fußball kann dann ein gutes Medium sein, um es aufzubrechen.
Mhm. Ja. Wir wechseln mal komplett das Thema. Mhm. Das selber Kind, du bist von der Schule quasi auf dem Wolfsplatz wieder gelandet.
Genau, ja.
Du hast auch studiert nebenbei, das weiß ich. Ja. Also er hat auch schon was anderes gesehen. Und jetzt stehst du plötzlich in der ältesten Videothek der Welt.
Yeah.
Ich habe vorhin gesagt, in der ältesten Videothek Kassels.
Nee.
So, nein. Er hat angefangen zu schreien.
Wir haben uns aber auch angenähert. Ne? Ja. Also in der Historie, also Randfilm verwaltet die, ja, älteste Videothek der Welt. Randfilm ist ein Verein zur Förderung von Filmkultur, von Abseitiger hier in Kassel.
Ja.
6 Jahre lang, jetzt schon im 7. Jahr dieses Jahr, das Randfilmfest ausgerichtet. Mhm. Im Interim, in der Nachrichtenmeisterei.
Ja.
Hast du sicherlich von gehört.
Ja.
Und 2017 obendrein die älteste Videothek der Welt gerettet, weil, ja, Eckart Baum, der Gründer, der mit Super 8 Filmen 1975 angefangen hat, die zu verleihen, war schneller als jeder VHS-Pilot aus den Staaten in den 80ern.
Ja.
Die haben mit Crowdfunding und dem Kulturamt zusammen die älteste Videothek der Welt gerettet und sie ist jetzt ein Kino, das Deutsche Videothekenmuseum, ja, und ein normaler Filmverleih.
Krass.
Unter 23.000 Filmen kannst du aussuchen, Vergleich Netflix und Amazon Prime nur 6.000.
Aha.
Also bei uns hat man ein paar mehr.
Was ist das? Sind das Videokassetten, die ich da kriege? Sind das DVDs? Was ist das für ein Medium? Das
VHS, Blu-ray, Laserdisc, DVD, ja. Super 8. Eine Super 8-Ausstellung mit sehr vielen Filmen auch.
Ja.
Und man kann sich seit neuestem auch den Filmshop als Kino, als Privatkino mieten.
Ja.
Also man spendet uns was.
Wo ist die älteste Videothek der Welt?
In der Erzberger Straße 12.
Ja. Das heißt, man kann da vorbeikommen. Ihr habt immer auf. Also nicht immer, aber...
Außer sonntags, ja. Ab 18 Uhr bis 9 Uhr und samstags von 15 bis 9.
Was für Menschen kommen da hin?
Filmfreaks à la Couleur. Natürlich sehr viele... Leute aus dem Kiez auch, ja, die wir immer mit offenen Armen empfangen. Wir wollen das auch zu einem Ort werden lassen. Natürlich kann man nicht so einen Kulturverein durch einen Filmverleih finanzieren, das wissen wir auch. Ne?
Ja.
Wir machen aber die Randfilm-Nights zweimal im Monat. Also wir führen in der Regel ohne Corona in einem Filmshop, mhm, in unserem Kino Filme vor.
Wie viele Menschen passen da sonst ohne Corona rein?
Ohne Corona sagen wir mal 25.
Sieht das aus wie ein Kino? Also so...
Das ist unser Verleihraum, der größte, den wir haben. Aber wir haben massig Stühle und eine große Leinwand.
VHS-Kassetten rum und so ein Kram.
VHS? Ne, wir haben neue Filme. Ne? Also wir arbeiten immer noch mit dem Verleih, okay, zusammen. Und Star Wars kannst du den
das
neuesten
heißt,
Film...
Den neuesten Shit, den man sonst streamt, kriegt man bei euch auch.
Ja, und auch Filme, die noch nicht gestreamt sind. Ich meine, durch, ja, Corona ist ja Kino gerade inaktiv.
Ja.
Und wenn du Bad Boys sehen willst und es in der ersten, ja, Woche nicht gemacht hast...
Ja.
Dann kannst du den ja eigentlich noch nicht streamen.
Ja.
Du kannst dir jetzt überlegen, ob du Amazon dafür 6 Euro überweist oder Sky. Du kannst uns aber auch 1 Euro spenden oder geben. Oder diese 6 Euro, die du bei Amazon gelassen hättest,
ja,
kannst du uns geben. Und
Das heißt, man kann einfach vorbeikommen und es ist wie früher in der Videothek.
Also, genau, ja.
Ich weiß gar nicht, der Durchschnitt unserer HörerInnen ist, glaube ich, unser Alter, die müssten das alle noch kennen.
Aber safe,
hat das
ja
früher mal tatsächlich gemacht.
Ja.
Und hat dann ja pro Film irgendwie gezahlt. Ne? Und so läuft das
ja
auch
richtig
bei euch, oder?
Genau, pro ja Verleihtag bezahlt man da. Ich habe immer ein ganz gutes Gefühl dabei, auch als ich noch nicht bei Randfilm war, dachte ich mir, okay, wenn du da mal vergisst, den Film zurückzugeben, du kennst das ja wahrscheinlich auch noch, wenn du mal, oh, jetzt schon wieder eine Woche, dann unterstützt du in unserem Fall ja einen gemeinnützigen Verein, weil du hilfst uns mit deiner Überzugsgebühr natürlich auch weiter, unsere Filmvorführung zu machen, unsere Kulturarbeit zu machen. Und der Filmshop soll aber auch ein Hangout werden für Filmfreaks. Ne? Deswegen gut die Frage, welche Leute da hinkommen. Wir wollen noch mehr Filmfreaks da haben. Wir wollen uns austauschen und wir wissen, dass das Filmuniversum ist so ein grenzenloser Ozean und wir wollen uns auch von anderen Leuten inspirieren lassen.
Ja.
Und wir sind jetzt auch drauf aus, sehr viel Kooperationen zu machen, weil wir ja natürlich auch in den analogen Raum zurück wollen mit unseren Randfilm-Nights. Und da sind wir gerade dabei, mit dem Hugenottenhaus jetzt eine Filmvorführung zu planen. Also euer Nachbarn.
Ja, draußen dann.
Silvia und Lutz waren ja auch hier im Podcast, sind ja meine Vorgänger.
Werbung.
Ja, richtig.
Ja.
Und da werden wir unsere jetzt erste Randfilm-Night draußen machen, weil du kannst dir ja vorstellen, durch Corona, Durchzug, durchlüften.
Ja.
Das funktioniert im Filmshop nicht. Außerdem sind wir bei 10 Leuten da begrenzt.
Ja.
Aufgrund der aktuellen Auflagen. Und da sagen wir müssen raus einfach.
Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt mal kurz einen Werbeblock machen. Tatsächlich hat im Hugenottenhaus am letzten Wochenende ganz offiziell die Perle 2 eröffnet. Das ist ein ganz wunderschönes kleines Café mit dem mit Kassels schönsten Garten, würde ich behaupten. Also du darfst es revidieren, wenn du möchtest, aber ich glaube,
nein,
wirst du dich nicht trauen.
Perle 1 von Arnold Bode eröffnet, habe ich gelernt.
Genau.
Sehr gut. Jetzt die Perle 2.
Genau, jetzt ist die Perle 2 da und das ist ein Café. Und man kriegt auch Bier und Aperol für den Feierabend. Ein ganz toller Ort hier gegenüber.
Ja, da werden wir viel Spaß haben im Sommer
auf
noch.
Auf jeden Fall. Aber ihr werdet da, davon das schon verraten, tatsächlich auch was machen, ne?
Ja, wir werden da einen Film zeigen. Ich bin dafür, einen experimentelleren japanischen Horrorfilm aus den 70ern zu zeigen, der, glaube ich, sehr ankommt. Hausu heißt der, also Haus auf im englischen Titel, Hausu auf Japanisch, und es geht um ein gruseliges Haus, und was würde besser zum Hugenottenhaus passen?
Hey, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Aber ihr habt, also du hast gesagt, Randfilm steckt dahinter, das ist ein Verein.
Mhm.
Ihr macht das ehrenamtlich?
Klar, ja.
Wie viele Menschen sind da?
Aktive Mitglieder zwischen 15 und 20, werden jetzt auch immer mehr.
Und was habt ihr so als Ziel euch gesetzt? Warum macht ihr das?
Ursprungsintention war es, Filme, die zu selten oder gar nicht auf der großen Leinwand waren oder halt nicht im Mainstream-Programm laufen, dass man die nochmal in ein Kinoerlebnis wandelt. Und das war das Ansinnen von Randfilm und ein Festival hier in Kassel, ein abseitiges, ein alternatives zu machen für so ein subkulturelles Filmfestival. Und auch Filmemacher einzuladen, Regisseure, also wirklich für Leute, die sich dafür interessieren, reicht es ja nicht rein raus, Kino, Popcorn und 30 Euro los, sondern man sitzt dann auch manchmal mit einer Regisseurin, mit einem Filmemacher noch ein bisschen da und tauscht sich aus oder macht mal, im Filmshop ist dann eher so eine Wiese zum Austoben, wenn man da vielleicht einen Arnold Schwarzenegger-Abend macht, wenn man Nostalgie empfinden will. Aber im Generellen ist Randfilm etwas, was sich auch mit der Punkgeschichte mal gerne in Kassel beschäftigt. Wir suchen auch Kooperationspartner überall. Wir wollen mit dem Schlachthof auch was machen, weil gerade zur Corona-Zeit ist es wichtig geworden, glaube ich, dass Kulturinitiativen immer den Blick nach links und rechts aufeinander auch haben. Wenn wir schon erwarten, dass auf uns immer geschaut wird, müssen wir auch links und rechts gucken. Mensch, Ramberg, gibt's da was?
Ja.
Deine Freunde, die Tanzschule Sozo, die auch im Schillerviertel ist.
Mhm.
Da geht auch einiges.
Ne?
Ich glaube daran. Ja, Dustin, hoffentlich kommt bei Dustin Schenk.
Ja.
Color Cubes, da würde ich gerne auch mal einen Graffiti-Film zeigen, der mir auch sehr viel bedeutet hat.
Ja.
Mit ihm zusammen habe ich ihn auch schon mal angehauen. Also sowas, das ist auch unser Ding. Wir wollen uns weiter vernetzen.
Ja.
Und wenn wir alle zusammenhalten, dann sind wir stark und da kriegt uns keiner unter.
Schön zusammen. Was glaubst du, was wird denn aus dem Schillerviertel? Kommt das?
Ja, sicher. Ich denke, die Gentrifizierung ist ja sowieso nicht aufzuhalten.
Ja.
Und wenn man sich die vordere Nordstadt anguckt, ich rede ja gerne, wenn ich über sozial prekäre Lebensumstände rede, eher von der hinteren Nordstadt aktuell, wo auch unser Streetbolzer-Haus steht.
Ja.
Also darf man nicht unterschlagen. Streetbolzer hat natürlich auch mit der Starcare-Stiftung ein Haus gebaut in der Nordstadt, dass wir bespielen dürfen.
Ist
und
das denn im Park?
Es ist nicht im Nordstadtpark, es ist hinten kleinen, weiter.
Okay.
In dem Fußballstadion sozusagen von Bosporus und Türkgücü. Das ist auch, gehören zu den ältesten migrantisch gegründeten Fußballvereinen Deutschlands. Und da steht unser Streetbolzer-Haus.
Ja.
Genau da, wo es wehtut, genau da, wo wir sein möchten, genau da, wo wir auch immer hinwollen. Aber wir wollen natürlich auch andere Leute mit dahin nehmen. Und ich glaube, es geht nur mit Zusammenhalt und Solidarität, und ich wünsche mir bei allen kulturellen Initiativen, dass sie das ähnlich machen, und im Moment sieht es wirklich sehr gut aus und fühlt sich gut an,
ja,
was auch entstanden ist seit Corona.
Wenn wir jetzt Mr. Film hier haben, wir haben uns im Voraus eben schon über Filme unterhalten, ich wurde gefragt, welchen Film ich mitnehmen würde auf eine einsame Insel,
ich
sage nichts dazu, weil ich mich einfach nur im Nachgang schämen werde.
Ja.
Ich bin der Oberfilm, also keine Ahnung von, wirklich, muss ich einfach sagen, aber es ist ja toll, dass wir dich dann dafür
okay
haben.
Also,
so, du hast,
also wenn du das so sagst, dann überlege ich jetzt doch, ob ich nicht meine Lieblings-Popcorn-Filme oder Guilty Pleasure.
Du kannst ja vielleicht zwei neue Kategorien aufmachen.
Ja, also eher so Guilty
jetzt,
Pleasure.
Genau, du hast jetzt die Möglichkeit, ja, deine drei Filme, die jeder gesehen haben sollte,
okay,
rauszuhauen.
Drei Filme, die jeder
drei
gesehen haben sollte.
Drei Filme, die jeder gesehen haben sollte.
Okay, dann fange ich mal an mit etwas ein bisschen obskureren, weil ich die ganze Zeit von Randfilmen labere. Ne, dann muss ich auch einen Randfilm nennen.
Ja.
Also ich finde tatsächlich, war von Santa Sangre begeistert, von Jodorowsky, der letztes Jahr auf dem Randfilmfest lief. Konnte ihn leider nicht gucken, weil ich selbst mit meiner eigenen Veranstaltung auf dem Festival,
ja,
auch beschäftigt war. Habe ihn mir dann aber nachgeholt natürlich. Und Santa Sangre ist Zirkus. Zirkusromantik und Sehnsucht und fest wirklich alle großen Themen an, die mit,
ja,
mit vagabundesken Lebensstil zu tun haben. Und es ist wirklich ein Film mit ganz, ganz viel Herz, aber auch sehr morbide und krude und verstörend.
Ja.
Aber das ist das Motto von Randfilm, Disturbance for All. Also Santa Sangre, heiliges Blut.
Kann man den ausleihen bei euch in der Bibliothek?
Aber selbstverfreilich.
Aber sicher. Okay, ich glaube, ich komme nicht raus aus der Nummer. Ich werde vorbeikommen. Zweiter?
Der zweite Film muss ich natürlich einen meiner Lieblingsfilme of all time nennen. Popcorn, Kino. Ich finde Zurück in die Zukunft.
Ja.
Weil Zurück in die Zukunft verbindet erstmal viele Genres, die mir gefallen. Es ist Action, Zeitreise, Filme und College, Highschool Film. Und es hat natürlich diese familiäre Komponente. Das Drehbuch war sehr schwer unterzubringen, weil halt eine Mutti ihren Sohn küsst. Er reist in die Vergangenheit und trifft,
ja,
seine eigenen Eltern.
Ja.
Und du kannst dich daran erinnern, als wir so vielleicht gerade in der Pubertät waren,
ja,
haben wir uns alle gefragt, ey, Mann, ihr Alten, ne?
Ne?
Die mal am lautesten schimpfen über Elche waren damals selber welche, ne? Und das erfährt er natürlich alles. Und das ist gerade als Heranwachsender ein cooler Film für mich,
ja,
gewesen und als Kind, weil ich mich das in mir die Vorstellung so gerettet hat, dass meine Eltern selber Kacke waren damals.
Ja.
Und jetzt versuchen sie eins mal. Jetzt bin ich selber Papa.
Ja, und jetzt denkst du,
ja, genau.
Ja, und den Elchspruch habe ich noch nie gehört bisher. Weil
ja,
ich,
ist, nicht
fragen,
ist, ist nicht von mir. Ist nicht von mir. Mir fällt jetzt aber nicht der Schöpfer,
ja,
ein.
Ist auf jeden Fall gut.
Ja.
Dritter Film.
Für den dritten Film, ja, da würde ich jetzt mal so nach Brasilien gehen, auf jeden Fall ein bisschen was Schwermütigeres auch wieder, weil Zurück in die Zukunft ist sehr bunt und iconic auch nach wie vor,
mhm,
wird der Film gefeiert und eine riesige Anhängerschaft. Aber jetzt, um jetzt auf das Thema des nächsten Randfilmfestes zu kommen, also letztes Jahr Santa Sangre, XTC, Existenzialismus war das,
mhm,
Thema im letzten Jahr. Dieses Jahr ist es Gold der Jugend,
mhm,
ist unser Thema und wir wollen alles, was jugendlich ist,
ja,
in unserem Film, die wir zeigen, vereinen und so einen Spirit schaffen. Junge Filmemacherinnen natürlich auch einladen. Wir werden eine junge Jury zusammenstellen. Und ich sichte natürlich jetzt auch viele Filme, die sich mit dem Thema befassen. Und der
ja
mich am meisten bewegt hat und mich auch wirklich getroffen hat, bis ins Mark, war Pichot. Das ist ein brasilianischer Film aus den 70er Jahren. Der befasst sich mit jugendlichen Straßengangs,
mhm,
oder ja, Kindern eigentlich fast noch, die damals, als die Gesetzgebung es nicht zuließ, dass Jugendliche unter 18 strafmündig sind. Also es,
mhm,
wird alles fallen gelassen, auch Mord.
Mhm.
Wurden natürlich instrumentalisiert und kriminalisiert von den Kartells der Drogenbosse, um für die Straftaten zu begehen.
Mhm.
Und ja, um so eine kleine Gruppe Jugendlicher handelt der Film. Und wenn ich mich durchsetzen kann, wird er auf dem Randfilmfest zeigen.
Und wir werden
laufen.
Ihn alle vorher gesehen
werdet
haben.
Ihr werdet ihn alle
vorher
schauen,
schon,
oder?
Vielleicht beim Festival.
Ja, hoffentlich, hoffentlich.
Besser.
Das
schön
ist auf jeden Fall einer,
das heißt,
den man gesehen haben muss.
Das ist echt zu machen, richtig?
Wir
schon hinkommen und...
Ja, ja, also wir machen es ja jetzt
richtig
im siebten Jahr schon,
ja,
das Festival, und wir haben auch zwei Awards,
mhm,
die sehr gut laufen, die Jury. Thomas Fröhlich von der Kunsthochschule Kassel, der
mhm
stellvertretende Rektor, hat jetzt als letztes Prominenteres zugesagt, aber wir wollen auch Choreografinnen, Tänzerinnen dabei haben. Wir wollen so einen bunten Mix haben,
cool,
aber auch ein bisschen jugendlich soll es,
ja,
sein. Also so Anfang 20
ja
gerne. Und wir wollen natürlich auch Jugendliche in die Kinos kriegen, weil...
Ja.
wir finden, je heftiger und je größer dieses Streaming-Zeitalter wird, desto exklusiver und seltener wird das, was wir machen. Also eigentlich Netflix und Amazon helfen uns unbewusst dabei, da sie den Blick der Leute verengen, machen sie unsere abseitigen Sachen. Wenn der Blick verengt wird, wird die Abseite halt immer größer und da bewegen wir uns.
Das macht es euch noch leichter?
Für euch macht es leichter, weil es seltener ist.
Ja.
Und es, glaube ich, in 10 Jahren wird ein analoges ein Film, den du in der Hand hast,
ja,
selbst eine DVD in 20
ja
Jahren, wird was ganz Seltenes sein und nur noch so Nerds. Und wenn man ein DVD-Regal irgendwo sieht, denkt man sich so, denkt man vielleicht heute schon, ne?
Ja.
Oder so ein CD-Regal,
ja,
wie aus den 90ern.
Stimmt, wo man die, ja.
Aber Physical Media ja wird zurückkommen. Ich glaube, alles wird ins Digitale reingeschoben, aber das verengt den Blick.
Das macht es besonderer.
Die Erfahrung, durch den Filmshop zu gehen, du hast es auch vorhin gesagt.
Das hat ja auch mal besonders gerochen.
Ja, bei uns riecht es auch noch so. Jetzt
ja
kann ich übersprechen.
Ja, sehr gespannt.
Der Filmshop-Muff.
Man hat ihn direkt wieder in der Nase eigentlich, den Muff.
Ja, natürlich, natürlich.
Wie viel Zeit verbringst du in der Woche mit Filme gucken?
Ich schaue zwischen 3 und 6 Filmen pro Woche. Jetzt ist okay natürlich in Vorbereitung aufs Festival, wird man, da kriegt man ja einen Screener. Das
ja
digitale Zeitalter hilft uns natürlich auch, weil Filme sichten ist einfacher als vor 20 Jahren.
Ja,
ne?
Da
muss dir der Regisseurin dann vielleicht eine DVD zuschicken oder sonst
ja
irgendwas. Aber so, es gibt einen Screener für Presse- und Filmfestivals und wir können das in aller Ruhe gucken und dann in der Jury vorsortiert unsere Top-Filme geben. Und da müssen natürlich alle im Verein, alle aktiven Mitglieder, müssen da mithelfen und mitgucken und sichten. Und deswegen ist es jetzt wahrscheinlich, sind es wahrscheinlich jetzt eher 6
cool gerade. Wenn du jetzt kein Fernsehen guckst und dich jetzt mal selber weiter beamen musst in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit, 5 Jahre weiter.
Okay.
Wo siehst du dich in 5 Jahren und wo siehst du deine Projekte in 5 Jahren?
Mich selbst sehe ich in 5 Jahren. Ja, vielleicht habe ich den Fokus so ein bisschen zentriert. Also ich glaube, die 20er sind dafür da gewesen, so ein bisschen zu spielen und auszuprobieren. In unserer Generation zumindest sind die 20er dafür da. Und ich denke mal, die 30er sind so ein bisschen, um die Schärfe einzustellen und den Fokus zu machen.
Schön zusammengepasst, ja.
Wenn man es so sehr spreaden kann, ich das bis ich 50 bin, glaube ich nicht. Ich bin jetzt Mitte 30 und es ist so ein bisschen an der Zeit, glaube ich, zu zentrieren. Wohin das geht, weiß ich noch nicht genau. Das lasse ich auf mich zukommen. Aber im Kulturbereich, im sozialen Bereich, da liegt schon meine Zukunft.
Ja, deine
meine
Projekte,
Nähere.
Was passiert in 5 Jahren mit den Projekten?
In 5 Jahren ist, oh, warte mal, jetzt muss ich mich aus dem Fenster lehnen. Ne? In 5 Jahren ist an jeder Ganztagsschule, stand jetzt jede Ganztagsschule, weil ich glaube, in 5 Jahren werden alle Grundschulen Ganztagsschulen sein. Aber an allen, ich glaube, jetzt ab nächstem Jahr knapp über 24 Schulen ist das Projekt an jeder Schule in irgendeiner Form mal aufgetreten.
Ja.
Und über die Stadtgrenzen hinaus auch schon bekannt.
Gehen wir weiterhin in die Videothek, in die älteste Videothek Kassel?
Selbstverständlich tun wir das. Da habe ich keinen Zweifel
dran. Und Radfilm ist das größte Filmfestival in Kassel, oder?
Oh ja, das Dogfest wird schwer vom Thron zu stoßen. Wir gehen ja auch selber gerne hin.
Ja.
Nee, wir sind sehr gut mit den Leuten vernetzt, auf jeden Fall. Aber das Randfilmfest muss auch gar nicht das größte Festival von irgendwas sein, weil der Anspruch, den haben wir gar nicht. Wir wollen, wenn wir das größte Deutschland sind, dann sind wir vielleicht auch gar nicht mehr Randfilm.
Ja eben, dann ist es vielleicht...
Die Diskussionen sind ja auch immer, können wir den Film zeigen? Wir schlagen natürlich auch aus unserem Mitgliederkreis Filme vor und dann, nee, der ist nicht randig genug. Also wenn es zu Mainstream wollen wir auch gar nicht werden. Wir wollen schön im Verborgenen bleiben, aber natürlich mit dem Content, den wir machen. Wir haben natürlich im Zum Lockdown haben wir sehr viel Shutdown-TV gemacht.
Ja.
Wir haben sehr viel Formate ausprobiert und wenn die Formate eine Anhängerschaft finden mit solchen Formaten wie dem hier oder unseren, ist es ja auch jetzt nicht mehr wichtig, wie zum Anfang des YouTube-Zeitalters 20 Millionen Abonnenten zu haben, sondern es ist wichtig, 1000 sehr gute Abonnenten zu haben. Also keine 20 Millionen Casual-User, sondern 1000 Hardcore-Fans reichen
die
auch schon.
Ja.
Wenn alle Filmfreaks zu uns kommen,
dann
zu unseren Filmvorführungen Kassels, dann weiter können wir gar nicht kommen.
Cool.
Mhm.
Kassel ist das Stichwort. Der Podcast heißt Kassel denkt weiter.
Ja.
Kassel in 5 Jahren. Du kannst dir alles wünschen, was du willst.
Ja.
Das wünschst du dir so richtig für Kassel in 5 Jahren. Das soll da sein.
Dass rechter Terrorismus kein Thema mehr ist. Ja, das ist, ich glaube, es wird ein bisschen medial gerade auch verkannt, dass es immer noch ein ungelöstes, rechtsmotiviertes Attentat hier vor 2 Wochen gab. Und der Minikar-Fahrer Effe, der da angegriffen wurde, der hatte, glaube ich, alle Schutzengel auf der Rückbank und auf allen Sitzen, die man haben kann, sonst wäre er jetzt wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Und wie zähflüssig die mediale Berichterstattung da auch das Kind beim Namen genannt hat, hat mich schon so ein bisschen irritiert und macht mir auch Angst, ja, als schwarzer Mensch. Ich wünsche mir natürlich auch in 5 Jahren, dass dieses Movement, was wir ja auch angestoßen haben und wo wir auch sehr viel Awareness schaffen, Black Lives Matter, dass es keine Aufzeichnungen mehr gibt von schwarzen Menschen, die von Polizisten erschossen werden. Mhm. Ich wünsche mir aber auch, dass die AfD einen starken Rückgang hat. Und ich habe es bei einer Demo mal gesagt, ich wünsche mir, dass die schweigende Mehrheit und dass meine linksliberale Seite auch mehr guckt, welche Leute haben noch nicht ganz die AfD gewählt, werden es aber beim nächsten Mal machen. Und ich glaube, der Dialog muss einfach ein bisschen konstruktiver werden zwischen uns. Es hilft nichts, dass von unserer Seite immer Wokeness kommt. Und das ist auch nervig manchmal. Wir dürfen nicht wie nervige Woke-Piraten hin und her kommen. Ich muss sehr viele Dialoge und sehr viele Konversationen führen, wo es um Grundsätze geht, die Leute vertreten, mit denen ich aufgewachsen bin, die ich liebe, in meiner Heimat zu Hause oder auch hier in Kassel manchmal. Es tritt oftmals nah an dich ran und du musst dich selbst regulieren und reflektieren immer und beherrschen und konstruktiv reden mit denen, hey, das ist nicht in Ordnung und das ist gut so. Ja, ich weiß, das haben wir schon immer gesagt, Negerkurs dazu, aber das heißt nun mal nicht mehr so. Es ist nicht okay. Und bitte respektier das, dann kriegen wir das ein. Und bitte urteile nicht für mich, sondern lass mich das alleine machen. Dann funktioniert das und es gibt sehr viele Bekannte und Freunde, die auf so eine Ansprache reagieren und ich glaube, wenn wir da weiter einen zu scharfen Dialog führen, dann wird man noch mehr Leute von sich wegführen. Man darf den Blick nicht verlieren.
Das heißt, es muss irgendwie zusammengehen, um das zusammenzuschaffen.
Jeder Tag, wenn du abends im Bett liegst, muss sich die AfD bei dem, was du gemacht hast, denken, shit, das ist nicht gut. Ah, Mann, verdammt. Ja, und so muss man ein bisschen schlauer agieren.
Lass mal als Abschlusswort stehen, das ist nicht perfekt, der Abschlusswort. Sehr gut. Toll, dass du da warst. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir da alle dran arbeiten werden, dass das in 5 Jahren passiert für Kassel. Und schön, dass du da warst.
Ja, sehr gut. Keep it up.
Yes.
Sehr gut. Und wir sehen uns auch wieder beim Hugenottenhaus.
Ne? Yes.